HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Heiko Schneider. Hallo. Tagelang haben Aktivistinnen und Aktivisten die ehemalige Donndorf-Druckerei in Frankfurt besetzt. Jetzt hat die Besetzung ein Ende. Die Polizei hat 8 Menschen festgenommen. Sie wollten verhindern, dass die ehemalige Druckerei im Frankfurter Stadtteil Bockenheim abgerissen wird. Das historische Gebäude soll einem Neubau des Max-Planck-Instituts weichen. Schon zum 2. Mal in diesem Jahr hatten Aktivistinnen und Aktivisten deshalb das Gebäude besetzt. Gut 1,5 Wochen haben sie auf dem Dach verbracht. Die Polizei hatte immer wieder erklärt, sie beobachte die Situation, werde aber nicht eingreifen. Jetzt also doch. HR-Info-Reporter Tobias Weiler-Mattes hat den Einsatz für uns verfolgt. Ihn haben wir deshalb vor dieser Sendung gefragt, wie genau lief dieser Einsatz denn ab?
Gegen 5:30 ist die Polizei aufs Dach der ehemaligen Donndorf-Druckerei gestürmt. Da war es noch stockdunkel. Die Beamten haben die 8 Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen. Einer der Aktivisten hat dabei Widerstand geleistet und er hat sich bei der Festnahme verletzt. Die Polizei hat seit Tagen ja immer wieder versucht, die letzten 8 verbliebenen Hausbesetzer vom Dach zu bekommen, mit Reden, mit Angeboten, denn dort oben wird es mit jedem Tag gefährlicher. Kälte und Schlafmangel setzen den Aktivisten zu, aber die wollten trotzdem nicht freiwillig vom Dach gehen, deshalb eben jetzt die Festnahme.
Wir haben unseren Reporter außerdem gefragt, wie es jetzt weitergeht.
Also die Aktivistinnen und Aktivisten werden jetzt medizinisch durchgecheckt, es werden ihre Personalien aufgenommen und dann werden sie wahrscheinlich wieder freigelassen. Ja, wie geht's mit dem Gebäude weiter? Da bleibt der Plan wie bisher, das Gebäude der ehemaligen Donndorf-Druckerei soll abgerissen werden. Das wollen die Aktivisten verhindern. Sie haben das Backsteingebäude schon 2-mal besetzt in diesem Jahr. Mal sehen, ob sie jetzt damit aufhören. Die Polizei ist auf jeden Fall noch vor Ort und beobachtet, wie sich die Lage vor Ort weiterentwickelt.
Tobias Weiler-Mattes war das. Er hat berichtet über die ehemalige Donndorf-Druckerei in Frankfurt. Die war seit Tagen besetzt. Jetzt hat die Polizei die verbliebenen 8 Aktivistinnen und Aktivisten festgenommen. Die Lokführergewerkschaft GDL, die hat im aktuellen Tarifkonflikt schon 2-mal zu Warnstreiks aufgerufen. Die dauerten dann jeweils 1 Tag lang. Im neuen Jahr wird es wohl für alle Bahnreisenden härter kommen, denn die Gewerkschaft hat jetzt in Frankfurt erklärt, in einer Urabstimmung haben die Mitglieder für unbefristete Streiks gestimmt. Mein Kollege Roman Warschauer war für uns bei der Auszählung der GDL dabei und ihn haben wir vor dieser Sendung gefragt, auf was genau müssen sich die Bahnreisenden denn jetzt einstellen?
Die Bahnreisenden müssen sich eben jetzt tatsächlich auf Streiks einstellen. 97% haben sich ja bei dieser Urabstimmung für den Streik oder für unbefristete Streiks ausgesprochen, bei einer Wahlbeteiligung von über 70%. Und GDL-Chef Weselski, der sagte zum einen heute, er sei erfreut über das Ergebnis, zum anderen sagte er aber auch, das zeige eben die Leute, die wollen streiken, aber nicht vor dem 8. Januar, also über Weihnachten und Neujahr soll Ruhe herrschen. Dann dürfte es aber deutlich heftiger werden als bei den letzten Streikrunden. Da ist schon von mehrtägigen Streiks die Rede und die GDL, die hat in der Vergangenheit auch schon mal zum Beispiel 6 Tage am Stück den Bahnverkehr lahmgelegt. Also da kommt einiges möglicherweise auf die Bahnreisenden zu. Wenn es dann tatsächlich soweit ist, dann will die Gewerkschaft aber diese zunächst auch mal mindestens 48 Stunden vorher ankündigen.
Wir haben unseren Reporter außerdem gefragt, was muss passieren, damit der Streik doch noch verhindert wird?
Also GDL-Chef Weselski, der hat sich sehr kämpferisch ja gezeigt und hat auch gesagt, dass eben die Arbeitskämpfe deutlich härter werden würden. Aber er sagte eben auch, es müsse nicht unbedingt gestreikt werden, wenn die Unternehmen, denn es geht ja nicht nur um die Deutsche Bahn, sondern auch noch um ein paar kleinere private Unternehmen, wie beispielsweise die Transdev oder die Citybahn Chemnitz. Also wenn diese Unternehmen auf die GDL in den nächsten Tagen zukommen würden und ihnen da wirklich deutlich entgegenkommen würden, dann könnte man solche Streiks auch noch abwenden. Und denkbar wäre natürlich auch, dass beispielsweise die Deutsche Bahn versucht, so einen Streik dann gerichtlich zu verhindern. Das wurde immer mal wieder in der Vergangenheit versucht. In der Regel ist das aber nicht erfolgreich.
Und wie stehen die Chancen, dass man sich da noch kurzfristig einigt? Dazu nochmal Roman Warschauer.
Also die Möglichkeit, die besteht natürlich, aber gerade in der Auseinandersetzung mit der Deutschen Bahn, da scheint die Lage ziemlich festgefahren zu sein. Die GDL hatte ja die Gespräche schon für gescheitert erklärt. Es gibt derzeit gar keine weiteren Gesprächstermine. Also da ist der Gesprächsfaden wirklich abgerissen. Und der Knackpunkt Punkt ist eben die geforderte Arbeitszeitreduzierung von 38 auf 35 Stunden in der Woche. Das fordert die GDL, das lehnt die Bahn aber als nicht praktikabel und viel zu teuer ab. Und in dem Punkt müsste die Bahn dann wahrscheinlich wirklich sehr deutlich auf die GDL zukommen, dass die überhaupt wieder in Gespräche zurückkehrt. Die GDL hatte zuletzt mit einem anderen Bahnunternehmen einen ähnlichen Tarifvertrag abgeschlossen, wo man sich auf diese 35 Stunden geeinigt hatte. Und die GDL sieht das jetzt als das große Vorbild. Aber die Bahn sagt, nee, ist kein Vorbild für uns. Die sind ja viel kleiner als wir. Das kann man nicht mit uns vergleichen. Und aus der Vergangenheit weiß man auch, die Bahn, die gibt nicht so schnell nach. Die nimmt durchaus auch mal längere Arbeitskämpfe in Kauf. Also von daher kann man durchaus davon ausgehen, dass es mindestens mal noch zu ein oder zwei Streikrunden kommen wird.
Sagt Roman Warschauer. Er hat berichtet über die Lokführergewerkschaft GDL. Die hat sich in Frankfurt zur Urabstimmung getroffen und weitere unbefristete Warnstreiks beschlossen. Damit sind Streiks ab dem 8. Januar möglich. Bisher hatte die GDL die ausgeschlossen. Sie hören HR Info, der Tag in Hessen mit Heiko Schneider in der Woche vor Weihnachten. Und wie jedes Jahr wird es jetzt stressig für all die Helferinnen und Helfer des Weihnachtsmanns, Paketzustellerinnen und Paketzusteller. Die haben jetzt Weihnachtsstress, denn in diesem Jahr wird nicht an Heiligabend ausgeliefert, der fällt nämlich auf einen Sonntag. Aber klar, Weihnachtsgeschenke sollen natürlich trotzdem rechtzeitig zum Fest ankommen und das erhöht den Druck für alle Menschen, die jetzt Pakete ausliefern. HR-Info-Reporter Lars Hofmann über einen vorweihnachtlichen Arbeitstag eines Paketboten.
Im Paketzentrum in Langgöns herrscht morgens Hochbetrieb. Paketbote Christian Kauer sortiert seine Pakete, ordnet sie in seinem Lieferwagen so an, dass er immer das Richtige findet.
Jeder Fahrer hat eigentlich so sein eigenes Ladesystem, wo er die Straßen dann selber hinmacht, wann er zuerst dahin fährt.
Normalerweise sind es rund 180 Pakete pro Tag. Heute, so kurz vor Weihnachten, sind es erst einmal gut 260.
Das passt eigentlich schon alles ins Auto rein, bis auf die eine große Firma. Die bekomme ich heute abgenommen, die nimmt der Lkw-Fahrer mit, weil sonst wäre es wirklich zu viel. Das ist aber ein großer Stopp und den nimmt der Lkw-Fahrer dann mit, bleibt einmal stehen, macht's raus.
Immerhin 45 Pakete, das entlastet spürbar.
So.
Als erstes steuert Christian Kauer eine Paketstation an, nimmt Pakete aus den Fächern raus.
Das sind Retouren, die Kunden hier einliefern können jederzeit. Und die hole ich jetzt erstmal raus, bevor wir unsere reinlegen.
Auch das bringt Zeit. Viele Pakete an einem Ort und ohne langes Suchen nach der Klingel oder ohne vergebliches Warten vor der Tür.
So, und jetzt legen wir unsere rein. So, das waren unsere letzten. Jetzt machen wir es wieder zu. Und dann können wir weiterfahren.
Rund um Weihnachten werden die Zustellbezirke kleiner, sagt er. Es werden mehr Pakete pro Straße ausgeliefert. Sonst wäre es gar nicht zu schaffen. Und trotzdem muss Christian Kauer oft genug warten oder wird seine Pakete gar nicht los.
Gucken wir nochmal, ob vorne im Briefkasten ist, weil hier steht kein Name. Tja, das ist wirklich ärgerlich, aber da ist leider keiner da. So, das Paket geht einmal zurück, weil der Herr weder auf der Klingel noch auf dem Briefkasten steht. Hi.
Gilbert?
Nee, wer für die Frau Boos? Wer ist nur? Alles klar?
Alles klar.
Paket für die Nachbarn nicht angenommen, Tür vor der Nase zugeschlagen.
Es gibt Häuser, da kriegt man immer alles weg. Und es gibt Häuser, wo wirklich gar nichts geht.
Und während er an der nächsten Tür wartet, kommt Christian Kauer ins Erzählen. Zum Beispiel von den Paketen, die bis zu 31,5 Kilo schwer sein dürfen.
Also man bräuchte schon eine gute körperliche Fitness bei dem Job. Sonst wird es leider nichts. Also körperlich. Postpaket, bitte runterkommen.
Ja.
Danke.
Doch nochmal Glück gehabt.
So, da kam dann doch noch einer.
Je näher Weihnachten kommt, desto dringender werden viele Pakete. Paketbote Christian Kauer weiß, wie dringend es für viele Kunden gerade jetzt ist.
Also Weihnachtspakete erkenne ich meistens, wie sie verpackt sind. Da ist zum Beispiel dann Geschenkpapier drum oder da steht Frohe Weihnachten drauf. Die sollten wir auf jeden Fall bis Heiligabend wegbekommen. Also das geht nicht, wenn ich jetzt sehe, da ein Paket, was schön eingepackt ist, dass ich dann sage, oh, heute schaffe ich es nicht, ich bring's dann doch lieber morgen und morgen ist Heiligabend. Dann doch lieber das Paket, als wie ein anderes wegfahren.
Christian Kauer klingelt am nächsten Haus.
Hi, Postpaket. Einmal bitte runterkommen. Danke.
Christian Kauer ist froh, dass er nicht die Treppen hoch musste. Bis Weihnachten muss er noch ein paar hundert Pakete ausliefern. Und bei den meisten dürfte es dringend sein.
So langsam wird es eng. Wer noch Weihnachtsgeschenke verschicken oder bestellen will, muss sich ranhalten, denn bis Weihnachten sind es nur noch wenige Tage. Und das bedeutet für alle Paketzustellerinnen und Zusteller stressige Arbeitstage. Über einen von ihnen hat Lars Hofmann berichtet. Weihnachten steht also vor der Tür. Es ist winterkalt. Warum also nicht mal wieder in eine Therme? So wie meine Kollegin Anne-Kathrin Hochstrat. Die war für uns in der Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim in der Wetterau. Ein riesiger Neubau. Gut 47 Millionen Euro hat sie gekostet. Die größte Investition, die die Stadt jemals getätigt hat. Seit dem Baubeginn 2021 haben die Menschen in der Region deshalb auch sehnsüchtig auf die Eröffnung gewartet. Anne-Kathrin Hochstrat war als eine der ersten für uns drin.
Draußen ist es kalt und total ungemütlich, aber hier in der neuen Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim ist es mollig warm. Ich schwitze tatsächlich schon. Um mal so ein bisschen zu beschreiben, wo ich hier eigentlich bin. Auf 800 Quadratmetern gibt es 10 Becken mit Sohle, also Salzwasser hier aus Bad Nauheim. Ein Becken davon, das ist das Intensivbecken. Da ist der Salzgehalt bei 12%. Das heißt, da kann man tatsächlich schweben, so wie im Toten Meer. Stefan Kannewischer ist der Geschäftsführer des Betreibers. Herr Kannewischer, was sind denn Ihre persönlichen Highlights?
Es ist eben dieses sehr vielfältige Angebot, dass man ein Rundum-Sorglos-Paket bei uns bekommt. Wir haben sehr viele verschiedene Becken mit unterschiedlichen Temperaturen. Also wir haben ein Sprudelbecken, wir haben Heiß-Kalt-Becken, Dampfbad, Soloinhalation, großes Innenbecken. Wir haben auch ein Schwimmbecken außen, man sollte zuerst ein paar Bahnen ziehen. Und ein großes thermales Innenbecken. Dann haben wir einen sehr schönen Saunagarten mit der Turmsauna als spezielles Highlight. Also ich glaube, es ist einfach ein sehr tolles Angebot, was man nicht einfach so an jeder Ecke findet. Und wir sind damit sicherlich eine der schönsten Thermen in Deutschland.
Es war bis zur fertigen Therme gar nicht so einfach. Es wurde sehr viel politisch gestritten. Oliver Formasso ist der Stadtverordnetenvorsteher. Also es hat ja ein bisschen gedauert, bis sich die Stadt dazu entschlossen hat, dann doch mal eine neue Therme zu bauen. Wie geht's Ihnen jetzt?
Sehr gut, weil wir nach langen Jahren dann das Projekt vollenden konnten, sogar in der Zeit. Die Bad Nauheimerinnen und Bad Nauheimer haben auch da mitgezogen und haben ja auch voll dazu gestanden. Es gab nie Diskussionen über den Standort oder über irgendwelche verkehrlichen Probleme, die wir jetzt beobachten müssen, selbstverständlich. Es haben alle mitgezogen von den politischen Gremien über die Stadt, über den Kreis und darüber können wir uns nur freuen, weil es ist nicht selbstverständlich, ein solches Bauprojekt und dann auch noch halbwegs in den prognostizierten Baukosten durchziehen zu können.
Und jetzt auch kein besonders günstiges Bauprojekt, muss man ja auch sagen. Rund 47 Millionen Euro.
Das ist so und es ist eine finanzielle Herausforderung für die Stadt. Da sind sich die Gremienvertreter bewusst. Es stellt uns natürlich ja dann auch für die nächsten Jahre vor Herausforderungen, denn wir haben ja noch einige andere Projekte, die möglicherweise in den nächsten Jahren kommen. Und dementsprechend sind wir froh, dass es hier soweit ist.
5 Jahre hat es gedauert von der Planung bis jetzt hier zum fertigen Bau. Es gab tatsächlich nur ein paar Monate Verzögerung. Das ist bei so Großprojekten tatsächlich selten. Aber man muss auch dazu sagen, Bad Nauheim hatte jetzt 8 Jahre keine Therme. Bürgermeister Klaus Kress, Sie haben von einer Lücke im Herzen gesprochen.
Für einen traditionellen Kurort, für ein Heilbad ist so eine Therme schon sehr, sehr essentiell. Sie ist auch ein entscheidender Wirtschaftsfaktor. Deshalb sind sehr viele Menschen heute mit mir sehr, sehr glücklich.
Sagt Bad Nauheims Bürgermeister Klaus Kress im Beitrag von Anne-Kathrin Hochstrat. Sie hat berichtet aus der neuen Sprudelhof-Therme in Bad Nauheim. Ein Rekordneubau dort in der Wetterau. Und das war der Tag in Hessen mit Heiko Schneider. Diese Sendung finden Sie auch in der ARD-Audiothek.